Das Tiefe, das der Geist von innen heraus, aber nur bis in sein vorstellendes Bewusstsein treibt und es in diesem stehen lässt. Und die Unwissenheit dieses Bewusstseins, was das ist, was es sagt, ist dieselbe Verknüpfung des Hohen und Niedrigen, welche an dem Lebendigen die Natur in der Verknüpfung des Organs seiner höchsten Vollendung, des Organs der Zeugung und des Organs des Pissens naiv ausdrückt. Das unendliche Urteil als Unendliches wäre die Vollendung des sich selbst erfassenden Lebens, das in der Vorstellung bleibende Bewusstsein desselben aber verhält sich als Pissen. Guten Abend, Herr Meier.
Guten Abend, Frau Lenk. Ich kann nur sagen, fuck you, Hegel. Ich habe es nicht geschafft, bis zum Ende zuzuhören. I'm always drifting out. Ich weiß, es geht um Hegels Pimmel.
Ja.
Und dass er ihn sehr schätzt.
Ja.
Und dass es ein sehr vollkommenes Organ ist.
Es ist zugleich das Höchste, wie aber auch das zur Verrichtung des Niedrigsten vorgesehene Organ.
Also zum Geschlechtsverkehr wie zum Wasserlassen.
Richtig.
Worin wir Schöpfung und deren Ausscheidung beobachten können.
Richtig. Und selbstverständlich liegt die Schöpfung des neuen Lebens im Samen des Mannes.
Ja, natürlich. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Die Frau, es handelt sich lediglich um ein Gefäß. Das hätten wir schon mal geklärt.
Ein Samenzuchtgefäß.
Übrigens hatte Hegel auch ein unehrliches Kind, nur so nebenbei.
Oh, ja.
Ich bin heute diejenige, die so ein bisschen dafür für Trivia zuständig ist. Ich habe mich kurzerhand zur Expertin erklärt, da ich vor 10 Jahren einen Aufsatz geschrieben habe. Es war mein erster sogar für den Lichtwolf. Zeitschrift Trotz Philosophie, wer sie noch nicht kennt, sehr, sehr empfehlenswert, wirklich ein wunderschönes Magazin, wird seit 10 Jahren auch von Artikeln von mir beziehungsweise anderen mit mir verbundenen Menschen wie Herr Meier.
Ja, ich habe auch Text im Lichtwolf beigetragen.
Richtig.
Manchen ohne eigenes Zutun, manche mit mehr eigenem Zutun.
Ein bisschen. Ich habe geholfen.
Ja. Warum machen wir das heute? Wie kommt es, dass wir über Hegel sprechen und zuerst auch noch Hegel mit einem unmöglichen Zitat zu Wort kommen lassen?
Aber es geht um Penisse. Somit haben wir die Verbindung zu Porno geschafft.
Ja, wir haben eine Minimalverbindung zu unserem vorherigen Thema geschaffen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern Hegel hat 250. Geburtstag dieses Jahr.
Herzlichen Glückwunsch, Hegel.
Genau genommen am 27. August 1770 ist Hegel geboren. Das sind diesen Donnerstag 250 Jahre her. Und um meinen Teil zu dem heutigen Thema beizutragen, ist, ich bin für den Abneigungshegel zuständig. Persönlich hätte ich lieber seinen 250-jährigen Todestag gefeiert. Aber das dauert zu lange und es bestehen von meiner Seite aus arge Zweifel, dass wir den Podcast dann noch machen. Also war es das Beste, Hegels Geburtstag zu nehmen.
Man könnte in moderner Sprache sagen, dass dein persönliches philosophisches Trauma ist. Momentan spricht man ja sehr gern von Trauma.
Mhm.
Das ist ja trendy. Also Hegel hat dich traumatisiert. Man könnte es auch dein Waterloo nennen. Es meint ungefähr dasselbe.
Ist französischer.
Und militärischer, also ein bisschen cooler.
Ja, aber
in Deutschland sind wir eher fürs Militärische als Opfer sein.
Ja, mir gefällt die Trauma-Idee einfach etwas besser. Außerdem ist Waterloo doch auch eine Art Trauma.
Denn so gesehen?
Wenn es ein philosophisches Trauma gibt in meiner philosophischen Laufbahn, ein innerphilosophisches Trauma, dann ist es mit Sicherheit Hegel. Also mir fällt wirklich niemand anders ein.
Man muss dazu sagen, den anderen großen Deutschen schätzt du sehr, Kant?
Ja.
Also das war immer schon so dein Ding und vor komplizierten Texten schreckt es dich eigentlich auch nicht zurück?
Nein.
Das war also auch nie das Problem?
Nein, mein Trauma mit Hegel ist wirklich ein sehr eigenes, möchte ich meinen. Ich fange den Gedanken einmal so an. Ja, an Kant schätze ich zum Teil ja weniger seine Philosophie als seine Art, sie zu präsentieren. Ich weiß, sie ist sehr gestelzt, aber es gibt viel an dem Vorgehen, das ich sehr schätze. Seine Art, sich auszudrücken, hat trotz ihrer Schwülstigkeit immer noch eine gewisse Präzision. Ich sage gerne, an Kant kann man lesen lernen, nämlich zum Beispiel, wann ich Klammern nicht lese, und das ist beim allerersten Mal. Ich suche möglichst den Hauptsatz in all diesem und nehme nur das zur Kenntnis. Also man kann Lesetechniken an Kant erlernen. Und mit Hegel habe ich auch ein sprachliches Problem, nicht ein philosophisches. Das ist einer der frustrierenden Teile. Ich kann nicht mal sagen, ich mag Hegels Philosophie nicht, denn ich bin nie so weit gekommen. Trotz aller Versuche. Hegel, wie kein anderer, versetzt mich in eine Lage zu glauben, ich könne nicht Deutsch lesen, denn ich habe diesen Text vor mir und ich kann sagen, ja, ich kenne jedes Wort. Manche von den Worten kenne ich auch in ihrer philosophischen Bedeutung, aber es geht ja um die Hegelsche philosophische Bedeutung und die erschließt sich mir bei seiner Ausdrucksweise überhaupt nicht.
Das ist doch etwas sehr Interessantes, was philosophische Texte auszeichnet. Sie sind nicht nur ihr Inhalt. Sie sind ihre Form in einem gewissen Sinne.
Ja,
die
ja.
Art, in der sie voranschreiten, die ja, Bewegung, in der sie denken. Und jetzt ist nicht wieder dieses klischeehafte Denkbewegung gemeint, sondern tatsächlich, es ist eine Bewegung im Kopf. Es ist ähnlich, mein Lieblingsvergleich ist ja immer der Kampfsport.
Mhm.
Ihr beim Karate, ihr macht doch immer wieder, ihr lernt bestimmte Bewegungsabläufe.
Ja.
Und häufig, wenn ihr einen anderen Stil oder eine andere Kampfsportart lernen wollt, habt ihr eher ein Problem, weil ihr wieder eine völlig neue Art der Bewegung.
Es ist ähnlich, aber nicht ganz. Es ist natürlich, ich stehe nicht bei Null. Aber die Vertrautheit kann auch im Weg stehen.
Mhm.
Um tatsächlich den Vergleich aufzugreifen, ich habe einmal für eine Zeit lang Aikido versucht. Und das ist sehr anders als Karate. Ja, Aikido lässt das Gegenüber sehr stark an mich ran, nimmt es in meinen Raum auf und wirft es wieder weg. Es ist ein permanentes Aufnehmen und Abstoßen, Aufnehmen und Abstoßen. Karate hat das sehr viel nicht. Es ist abgehackter häufig, es bricht eher, es versucht die Distanz oder die Nähe zu vermeiden zu einem gewissen Teil. Die nächste Nähe, zum Beispiel Ringen auf dem Boden, könnte es gar nicht. Und darin hat es einfach eine sehr andere Form. Und am Anfang, wir sollten so eine Art, sollte so ein Handkantenschlag sein, sage ich einmal. Und ich kenne aber nur die Variante, wie das beim Karate ausgefügt wird. Aber die beim Aikido wollten irgendwas anderes. Irgendwann wurde ich zurechtgewiesen, ich solle das nicht wie beim Karate machen. Und ich dachte mir, aber die Bewegung macht Sinn. Ich weiß nicht, ich sehe nicht, wie es die Übung kaputt macht jetzt gerade. Aber ja, es ist sowohl Fremdheit wie auch Vertrautes und da die feinen Unterschiede drin zu finden.
Und so ist das, so funktioniert auch eine Bewegung des Denkens. Es sind bestimmte Abläufe, bestimmte Arten, die eingeübt werden müssen, Begriffe und wie sie miteinander funktionieren, aber halt auch dieses ein bisschen mehr, was in Richtung oder in Ermangelung eines besseren Begriffs wir gerade Form genannt haben. Ist aber eigentlich was Ähnliches, was bei meinen beiden Jungs, Deleuze und Guattari, als Begriffsperson auftritt.
Ja. Ich finde den Ausdruck sehr schön, ist ein tolles Konzept.
Es ist quasi, wenn es Literatur wäre, wäre es die Sichtweise des Autors, die durchscheint, ohne dass der Autor synonym mit der real existierenden Person ist, sondern etwas, was sich selbstständig gemacht hat, so wie Charles Dickens oder Mark Twain, die irgendwie als Figuren existieren. Ähnlich existiert Kant. Und Kant hat diesen minutiösen, sehr, sehr geplanten Tagesablauf. Man konnte die Kirchturmuhr nach Kant stellen und nicht umgekehrt, weil er immer pünktlich war. Er hat immer dasselbe gemacht und hat sehr viel Wert auf Ordnung in einem gewissen Sinne gelegt.
Diese fiktive Person, die er geradezu wird, durch die Geschichten um ihn herum, die seinen Charakter beschreiben, und die aber nur deswegen seinen Charakter für uns so schön einfallen, weil es so eine es passt so zu seiner Philosophie.
Es ist eine Art Versinnbildlichung schon ja, fast.
Genau.
Weil die Lösung Guattari, die bringen das Beispiel bei Spinoza, würde es sehr gut passen, dass er Spinnenkämpfe sehr, sehr gerne beobachtet hat und wie die quasi oh, ja. mechanisch auf Reiz hin miteinander interagieren.
Mhm.
Und über jeden Philosophen gibt es genau diese Geschichten. Und die sagen auch etwas. Und deswegen sind auch die Anekdoten zu Hegel durchaus angemessen. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist, du kommst nicht auf Hegel klar. Ich hingegen schon ganz gut. Er gehört nicht zu meinen Lieblingen, aber er gehört zu der Art von Philosophie, mit der ich gut kann. Hegel war auch derjenige, der uns im Grunde dann auf eine Grund- oder der den Grundstein gelegt hat,
ja.
Zu unserer persönlichen Aufteilung der Philosophie.
Richtig. Mm. Wir haben das in, sozusagen in Ufern aufgeteilt.
Ja?
Deswegen nannten wir es auch unter uns unsere Uferphilosophie.
Mhm.
Und naja, es ist wirklich nur ein sehr simples Bild mit zwei Ufern und auf denen wohnen unterschiedliche Philosophen. Irgendwann sind wir darauf gekommen, manche brauchen Brücken. Die passen ja. nicht so ja. richtig auf die eine oder andere Seite, gehören aber definitiv dazu.
Aber es sind gar nicht so viele. Aber zum Beispiel Kant ist eindeutig auf deiner Seite, weil es dieses klare, strukturierte hat. Dann natürlich alles, was irgendwie Logik, analytische Philosophie und so weiter, das wohnt alles bei dir.
Ja.
Wittgenstein war zum Beispiel jemand, der irgendwie zwischen den Ufern sehr verwirrt hin und her
wandert. Wittgenstein ist auch ein Spezialfall. Ja. ja, also der frühe Wittgenstein ist einfach, der mit dem Traktatus... Der hat immer noch seine Bude bei mir, aber...
Der späte Wittgenstein,
nicht
der frühe Kriegstraumatisierte, der geht genau. noch klar, aber der späte Wahnsinnige.
Nein, das ist nicht ganz der Punkt. So, der passt zu der Kantecke, will ich damit sagen.
Ja, das tut der Wiener Kreis und so.
Persönlich mag ich ja sehr gerne den späten Wittgenstein, der nur noch in Fragmenten geschrieben hat und kleinen Aphorismen. Mhm. Und das war seine einzige Art, wie er sich noch philosophisch ausdrücken konnte.
Und der wohnt dann auf meiner Seite. Deleuze und Guattari, Foucault, das sind definitiv meine Jungs, Adorno, aber halt auch Hegel.
Wie wir auf diese Idee gekommen sind, ist halt ein Hegel-Erlebnis für uns. Wir haben zusammen ein Hegel-Seminar belegt gehabt und haben uns dann irgendwann über diesen Abschnitt unterhalten. Ich weiß nicht, welcher er war. Er wird irgendwo am Anfang seiner Rechtstheorie gestanden haben.
Stimmt,
die haben wir zu der Zeit gelesen.
Das war die Rechtsphilosophie.
Und... Ich sagte ja, ich habe so Schwierigkeiten, damit zu verstehen, was da steht bei Hegel.
Ja. Aber ich fand es relativ einfach. Du hattest einen Satz, den du nicht verstanden hast. Und ich las mir das durch, las ein bisschen drunter, guckte mir die Fußnote an, blätterte eine Seite nach vorne, vielleicht noch eine zurück und deutete auf 3-4 Stellen und sagte so etwas wie, aber wenn du das nimmst und wenn du das nimmst... Und dieses noch dazu. Und das bedeutet dann wiederum, wenn dieses ist, dass jenes nicht sein kann. Und deswegen bedeutet der Satz, den du verstehen möchtest, das und das und das.
Ja, und meine Antwort darauf war einfach nur, aber das steht da nicht.
Ja, genau.
Und das ist, was ich dann immer sagen möchte, wenn ich an solche Probleme gerate. Die aber sehr viel über unseren Umgang mit Philosophie kennzeichnet. Du sagtest einmal, du magst gern Philosophen, die man wie Literaten lesen kann.
Ja.
Ich mag Philosophen, die man wie Naturwissenschaftler lesen kann.
Oh, ich kann denen nicht folgen. Da habe ich dann das Problem, das du mit Hegel hast. Ich meine, die Sätze sind auch nicht einfach für mich zugänglich. So ist das nicht.
Nein, das...
Man muss sich da reinfinden und das dauert. Das ist die Bewegungen erlernen. Die Bewegungsabläufe. Kata, das heißt das, glaube ich,
ja.
bei euch beim Karate.
Ja, genau, wir haben Kata. Weswegen ich auch vorhin das schön fand, als du Begriffe gesagt hast.
Mhm.
Du sagtest etwas dazu, eine neue Philosophie zu erlernen, ist ihre Begriffe zu lernen.
Richtig.
Und wie man sich in ihnen und mit ihnen bewegen kann.
Genau.
Weswegen das Karate- und Kampfsportbild so schön ist.
Ja.
Dass es jeweils Bewegungstechniken einer bestimmten Art sind, die man dann lernt, miteinander zu kombinieren.
Ja.
Und sich dann irgendwann auf diese Art bewegen, beziehungsweise im Fall von Philosophen, denken kann. Was Fluch und Segen der Philosophie ist, denn sie benutzen selbe Worte, aber sie haben damit andere Begriffe. Andere Begriffe heißt, andere Denkbewegungen sind zulässig oder möglich.
Wir sind nicht so wie Naturwissenschaften, die einen Begriff vom Ich haben oder sowas, sondern wir haben Tausende. Und die sind alle gleichgültig. Keiner ist besser als der andere. Es ist nur Präferenz.
Ja, es hat sehr viel mit Präferenz zu tun. Machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich geht es am Ende wirklich... Und Präferenz heißt aber hier keine Beliebigkeit.
Foucault nennt es das, was interessant ist. Und Foucault hat immer die Theorie ganz stark vertreten, in der Philosophie geht es nicht um das Wahre, sondern das Interessante.
Ich wünschte ja, dass Philosophen das auch so sehen würden.
Das heißt natürlich nicht, dass sie irgendwelchen Schwachsinn behaupten. Aber die Frage, ob das wahr ist, ist halt eine ganz komische, wenn es um 1000 Begriffe vom Ich geht. Mhm. Das ist nicht die Frage, die wir stellen. Und trotzdem machen wir nichts Sinnloses. Aber zurück zu Hegel. Was ist Hegel für eine Begriffsperson? Hegel ist groß.
Ich habe ihn letztens erst als Gigant der Philosophiegeschichte bezeichnet gehört.
Er ist aber auch... physisch groß. Hegel war ein großer, hässlicher Mann. Ein weiteres Unterthema, was wir da heute haben, kann ich da nämlich noch mit reinnehmen. Hegel wurde von prominenter Seite eine Bierwirtsphysiognomie unterstellt. Das heißt, der sieht aus wie jemand, der in der Kneipe arbeitet. Ich stelle ihn mir immer ein bisschen vor wie mein Chef in dem Moment und denke mir, ja, das kommt ungefähr hin. Schaut euch mal Bilder von Hegel an. Es ist wirklich... Also wenn der bei mir in die Kneipe kommen würde, würde ich denken, Alkoholiker. Hegel hat wirklich auch echt ein Alkoholiker-Gesicht. Große Nase und ein sehr, sehr hässlicher Mann. Also Hegel war nicht schön, auch so, seine Haare wirken irgendwie strähnig, fettig. In meinem Kopf auf jeden Fall, in meinem inneren Hegelbild hat er auch so ein bisschen schütteres Haar, aber so lang gewachsen, sehr ungepflegt.
In unserer Uferphilosophie hatte Hegel auch das Wirtshaus auf deiner Seite, ja, oder wie auch immer wir das nennen wollen, und war dort der Wirt. Allerdings hatte er ein Problem, denn er muss sich anscheinend ständig an der Decke bewegt haben. Marx wollte ihn schließlich vom Kopf auf die Füße stellen.
Richtig.
Marx, einer der vielleicht, oder vielleicht der prominenteste Hegel-Schüler, Linkshegelianer und Materialist. Nicht im heutigen Sinn, im philosophischen Sinn.
Im Grunde behauptet Marx ja auch, beziehungsweise ist auch nachgewiesen, dass er es gemacht hat, er hat empirische Studien, also der hat im Grunde Fabriken in England beobachtet.
Ja.
Ganz konkret.
Ja, das hat er gemacht.
Und dann hat er all seine Empirie versteckt und hat das in Hegel präsentiert. Ich weiß bis heute nicht, ob das die beste Idee der Welt war. Ich habe vorhin erfahren durch einen Artikel, den ich selbst geschrieben habe und jetzt nach 10 Jahren nochmal gelesen habe, dass Hegel auch einen Zettelkasten hatte. Und dadurch kommt auch wieder diese Art des Textes zustande. Und diese Art des Schreibens, das erklärt auch ein bisschen was. Man merkt schon ein bisschen, dass Hegel auch ein Zettelkastentyp ist. Das verbindet ihn mit Niklas Luhmann, der ja auch ein System entworfen hat, Systemtheorie dann wiederum. Der Mann hatte auch einen Zettelkasten. Der Mann war aber auch noch Verwaltungsangestellter vorher.
Kommt ganz viel zusammen.
Ganz viel Unsympathisches kommt da zusammen. Niklas Luhmann wohnt auch eindeutig auf deiner Seite. Der kommt bei mir nicht rein. Das ist unangenehm.
Ist es okay.
Aber man verbindet mit Texten, vor allem mit philosophischen Texten, halt auch immer... Es klingt immer ganz doof und nach Frauen und Gefühle und so, aber das ist eine körperliche Erfahrung. Es zieht, also man hat dazu eine Emotion. Emotion ist für mich immer was Körperliches, von daher, das ist alles eins. Das Unbewusste wohnt übrigens auch im Körper, alles im Körper. Jedenfalls ein philosophischer Text lässt einen im besten Fall nicht kalt, sondern macht was mit einem. Man findet das irgendwie unsympathisch und scheiße und möchte sofort, aber nee, das ist doch ganz anders rufen. Oder man steht halt völlig vor verschlossenen Türen, aber einen ruft auch nichts. Zum Beispiel bei Deleuze und Guattari stand ich auch immer wieder davor und dachte mir, was soll der Scheiß? Was soll das? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich verstehe alle Wörter. Aber ich weiß nicht, was ihr sagt.
Und so wie ich das von dir mitbekommen habe, die haben einige sehr gute Begriffe,
ja,
/ Konzepte bereitgehalten.
Ja.
Also ohne davon Ahnung zu haben, beziehungsweise meine Ahnung beschränkt sich auf all das, was du mir im Laufe der Jahre darüber erzählt hast. Und somit weiß ich grob, was ich
Menge
sage.
Ist.
Ach, es sind schöne Konzepte, wie das mit der Begriffsperson.
Richtig.
Der Vorschlag, wie ein Begriff funktioniert.
Richtig.
Und eine Denkbewegung, etwas Rhizomatisches, also ein Pilzgeflecht ist das, glaube ich, oder?
Ein Wurzelgeflecht.
Ein Wurzelgeflecht.
Es geht darum, dass eine Wurzel nicht mehr etwas ist, da ist die Wurzel und daraus zweigt sich dann schön binär alles ab. Sondern Es ist ein großes Geflecht aus lauter kleinen Wurzeln, die sich dann zu größeren zusammenschließen. Das ist im Grunde die ganze Idee. Findet man dann wiederum in der Praxis bei Foucault angewendet, der ja immer wieder darauf hingewiesen hat, dass sich große historische Linien nicht aus irgendwie einem Willen ergeben. Es gibt nicht irgendwie der Staat, der sagt dieses und jenes oder der will Sexualität unterdrücken, sondern aus ganz vielen kleinen verschiedenen Interessen ergeben sich dann die großen Linien. Mhm. Das ist im Grunde die ganze Idee des Rhizomatischen und es sind immer eine Menge. Auf die Philosophie bezogen bedeutet das halt genau ein Denken. Wir haben den Begriff, der funktioniert durch bestimmte Komponenten. Die Komponenten können selbst wieder zu Begriffen werden, je nach Gusto. Und von einem Begriff zum nächsten kann man dann wiederum Brücken spannen. Die sind aber sehr variabel. Bei manchen kommt man direkt, bei manchen muss man noch über 2, 3 weitere hüpfen. Mhm. Aber so funktioniert das alles. Und selbst so jemand wie Kant, der so sehr so scheint, als würde er so systematisch und vom Einfachen irgendwie zum Komplexeren vorgehen, macht das eigentlich gar nicht. Sonst würde man nämlich Kant schon ab den ersten Sätzen verstehen. Tut man aber nicht. Man muss wenigstens ein Stückchen vorangeschritten sein, um so ein paar Begriffe zu haben, um zu wissen, was der Scheiß halt soll. Umso nervtötender, dass diese Sichtweise nicht bekannter ist, weil in Philosophieseminaren ein bleibendes Problem, die Leute, die das Vorwort lesen und anfangen über die da erwähnten Begriffe, oder nicht Vorwort, Einleitung, die in der Einleitung anfangen über die da vorgestellten Begriffe, die aber erst im Folgenden erfaltet werden sollen, zu diskutieren, was sie denn bedeuten.
Deswegen gefällt mir die Arbeitsfrage von dem Deleuze und Guattari-Buch so gern. Mhm. Auf Ihre Frage, was ist Philosophie? Mhm. Stellen Sie sich die Frage, was haben wir eigentlich gemacht? Philosophie ist von Anfang an, wird als ein Machen gedacht, als eine Tätigkeit.
Ist es.
Und
es ist ja immer Bewegung. Es ist,
genau, das ist, was am Ende so viel mehr Sinn ergibt. Ich würde sagen, es hat mir bei meiner eigenen Denkarbeit und meinem Verständnis, was tue ich da eigentlich, wie gehe ich vor, wenn ich philosophisch arbeite, ich versuche, Beziehungen zueinander zu denken und diese Begriffe in Nähe und Ferne zueinander zu arrangieren. Ich versuche rauszufinden, was ist das, was sie miteinander verbindet? Was ist das, was sie vielleicht voneinander trennt? Was schiebt sie in größere Entfernung? Wieso kann ich nicht von dem einen Begriff zu dem anderen so einfach denken, sondern dann knarrt das gerne auch mal ein kleines bisschen am Anfang.
Ja.
Da kommt das zu ganz viel Reibung.
Ja.
Über Luhmann habe ich ganz am Anfang einmal gesagt, ich verstehe ihn nur, wenn ich ihn gezielt falsch verstehe. Das heißt, ich war in dem Denken so weit, dass ich anfangen konnte, in Luhmannschen Zusammenhängen zu denken. Mhm. Aber immer, wenn ich es versucht habe, runterzubrechen, so auf eine verständliche Situation, zum Beispiel so eine, keine Ahnung, Lebenssituation, sage ich einmal, wusste ich, was ich tue, ist konzeptionell falsch, aber ich sehe die Beziehung, um die es geht. So würde ich das vielleicht eher sagen. Diese vorphilosophische oder vortheoretische Ebene, an was für Situationen versucht der Mann gerade zu denken, wenn er davon spricht?
Ja, man fängt es an, ein bisschen auszuprobieren.
Mhm. Ich wusste, da sind Fehler drin, aber gleichzeitig habe ich mich über den Fehler dem Ganzen nähern können.
Als würdest du eine neue Bewegung oder einen neuen Bewegungsablauf lernen.
Genau.
Ja. Ach, was für ein passendes Bild. Aber ich habe noch gar nicht verraten, von wem die Bierwirtsphysiognomie kam, oder?
Nee.
Das war nämlich Hegels, man könnte sagen, einseitiger Todfeind.
Ja, es ist eine wannabe Nemesis.
Es ist eine wunderschöne Geschichte von im Grunde könnte man fast schon sagen, von frühem Nice Guy Inzeltum oder irgendwie so etwas in der Art, weil Schopenhauer, oder ist der Name, es handelt sich um Schopenhauer. Schopenhauer hasste Hegel. Schopenhauer ist eigentlich heute fast schon am berühmtesten für seine unglaublich guten Hegel-Beleidigungen, was ein bisschen traurig, aber eigentlich echt ziemlich lustig ist, weil Schopenhauer war echt ein Arsch. Missgünstige kleine Fotze.
Ja, also das ging so weit, dass er in seinem Konkurrenz- oder Größenwahn irgendwann in Berlin, als Hegel dort gelehrt hat, seine Vorlesung zur selben Zeit abgehalten hat, weil er glaubte, er könnte dann dem berühmten Hegel war zu der Zeit berühmt, die Studenten abgreifen. Und es war niemand da.
Hegel hat sich übrigens über Schopenhauer auch nie geäußert, hat sich einfach nicht dafür interessiert, dachte sich, das ist einfach gar nicht meine Liga, was will der Wicht von mir? Aber was uns Schopenhauer überlassen hat, neben ja, Zitaten, die auch immer wieder von Incels gefunden werden über Frauen, dass man schon an der Figur der Frauen sieht, dass sie zum Sitzen gemacht sind und sowieso nur faule, eklige Stücke. Bestimmt hätte er auch sehr viel von Roastbeef Flaps gehalten, wenn es damals schon so weit gewesen wäre. Aber das war so Schopenhauers Niveau, was so Frauen angeht. Dementsprechend cool. Versteht vielleicht jetzt der ein oder andere Hörer, was so mein Beef mit Schopenhauer ist.
Dein Beef?
Ja,
dein
nennt man
Beef?
Das nicht so? Ja, da ich eine Frau bin, müsste das...
Und auch hier, ja, mein... Das Einzige, was ich mit Schopenhauer teile, ist, dass ich ihn als Vorlage nehme, um lästig über Hegel reden zu können und mich dann davon zu distanzieren, dass das ja eigentlich andere Leute gesagt haben. Und ich habe vorhin einmal noch ein paar Beleidigungen, also nur Bezeichnungen, rausgesucht. Und Schopenhauer soll Hegel einen plumpen Scharlatan genannt haben oder auch einen frechen Unsinnschmierer, was mir persönlich sehr gut gefällt, ehrlich gesagt.
Ist schon ein bisschen frech, ja.
Natürlich, wen soll das weiter überraschen? Auch seine Philosophie fand Schopenhauer natürlich nicht so gut. Und er hat es als eine Windbeutelei bezeichnet, was ein sehr putziger Ausdruck ist. Hohler Wortkram hingegen, finde ich, ist etwas schwach.
Ja.
Einfach nur hohler Wortkram zu sagen, das ist nicht so groß.
Nein.
Aber unsinnige hegelsche Afterwissenschaft hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist gut. Wie gesagt, mein All-Time-Favorite ist die Bierwirtsphysiognomie. Unsere Zeit für heute scheint auch an dieser Stelle um zu sein. Ich weiß nicht, wie viel wir heute über Hegel gesprochen haben. Wahrscheinlich in Ihrem Sinne ungefähr so viel, wie er es verdient.
Ja, ungefähr.
Aber was er auch als durchaus beachtenswerter Philosoph verdient, ist, dass man seinem Geburtstag zu Ehren einmal kurz über die Philosophie nachdenkt.
Ja, ein guter Anlass.
Das ist doch in diesem Sinne auch eigentlich ganz nett von uns. Herr Meyer.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.